Gut, dann werde ich es wieder versuchen, aufs Deutsch zu machen. Aber das bedeutet, dass ich viel auf meinem Papier blicken werde, weil wenn ich auf Holländisch spreche, dann bin ich mehr beweglich. Aber nun bin ich hier bei meinem Papier. Okay? Ja, so ist es. Das Wesen der Gemeinde Gottes. So, das erste Referat ist auf die Gemeinde Gottes im General. Und dann das zweite, das letzte, darin werde ich sprechen über die, über die Frage, was ist eine gesunde Kirche? So ist Ihre Gemeinde hier in Stuttgart oder wo Sie herkommen, ist es eine gesunde Gemeinde oder nicht? Okay. Es gibt verschiedene Aussätze zu der Disziplin der Theologie. Zum Beispiel, es gibt neutestamentliche Theologie, alttestamentliche Theologie, biblische Theologie, Pastoraltheologie und so weiter. Und es gibt natürlich auch systematische Theologie, die auch als Dogmatik bezeichnet wird. Diese Art von Theologie befasst sich mit den verschiedenen Dogmen. Die Lehre von Gott, die Lehre von Christus, Christologie, die Lehre von der Natur der Menschen, Lehre von Sabbat und so weiter. Und einer der Bereiche der systematischen Theologie oder Dogmatik ist die Lehre der Kirche. In der Vergangenheit haben Adventisten die Lehre der Kirche nicht immer genug Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist noch nicht lange her, dass einige wichtige Bücher von adventistischen Gelehrten zu diesem Thema geschrieben werden. Aber für lange Zeit gab es keine Bücher über das Thema. Die Lehre der Kirche ist ein sehr wichtiger Aspekt der Theologie. Es hilft uns zu verstehen, was die Kirche in ihrem Wesen ist und was sie nicht ist. Wir brauchen die Lehre der Kirche, wenn wir verstehen wollen, warum wir Siebenten-Tags Adventisten sind. Warum existiert unsere Kirche? Was ist ihre Aufgabe in dieser Welt? Was ist ihre Mission? Und was ist unser Platz als Siebenten-Tags-Adventisten in dieser Welt? In welcher Beziehung steht unsere Freikirche zu anderen Glaubensgemeinschaften? Und eine andere wichtige Frage ist, wie die Kirche zu Israel betrifft. Das ist eine komplizierte Frage und verschiedene Kirchen geben sehr unterschiedliche Antworten. Die Lehre der Kirche hilft uns, auf diese und viele andere Fragen umzugehen. Wir tun gut daran, glaube ich, unser Thema für die erste Stunde dieses Nachmittags zu beginnen mit einer der 28 Grundüberzeugungen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten zu lesen. Nummer 12 handelt von der Kirche. Es sagt uns, was wir Adventisten offiziell über die Kirche glauben. Und ich lese: Die Gemeinde ist die Gemeinschaft von Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Wie Gottes Volk zur Zeit des Alten Testaments ist auch die Gemeinde Jesu aus der Welt herausgerufen. Sie vereint sich zur Anbetung, zur Gemeinschaft, zur Unterweisung im Wort, zur Feier des Abendmahls, zum Dienst an die Menschen und zur Verkündigung des Evangeliums in aller Welt. Die Gemeinde erhält ihre Vollmacht von Christus, dem Mensch geworden Wort, das sich in der Heiligen Schrift offenbart. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, ihre Glieder von ihm als Kinder angenommen, leben auf der Grundlage des neuen Bundes. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Sie ist der Leib Christi, dessen Haupt es ist. Sie ist die Braut, für die Christus starb, damit er sie heilige und reinige. Bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit wird er sie in vollendeter Schönheit vor sich stellen. Es sind die Treuen aller Zeiten, erworben durch sein Blut, ohne Flecken und Fallen, heilig und unsträflich. Also das ist, was wir offiziell glauben über die Kirche. Und ich glaube, dass es die meisten wichtigen Punkte darin betont sind. Es ist eine Gemeinschaft von Heiligen. Es gibt eine Verbindung mit dem Alten Testament, zwischen dem Alten Testament, das Volk Gottes und die Gemeinde Jesu. Wir sind aus der Welt herausgerufen, sind vereint zur Anbetung. Zentral ist das Wort Gottes. Das Abendmahl ist zum Dienst, zur Verkündigung. Die Gemeinde hat eine Vollmacht von Christus. Das Wort, das sich offenbart in den Heiligen Schrift. Und dann gibt es auch einige Metaphern. Das Leib Christi, die Braut. Und dann, wir sind die Treuen aus aller Zeiten. Die Kirche ist die Treuen aus aller Zeiten. Also sehr viele wichtige Punkte sind darin zu finden. Sehen. Wir werden in die folgende halbe Stunde versuchen, ein wenig zu sagen über das Wesen der Kirche. Erstens, was meinen wir, wenn wir das Wort Kirche gebrauchen? Verschiedenen Sprachen. Das Wort kann viele Bedeutungen haben, aber nicht alle sind biblisch. Wenn wir Kirche sagen, oder so etwas ähnlich in anderen Sprachen, dann denken wir vielleicht an eine Organisation, einen Verein oder einen Club. Menschen, die darin vereint sind, an ein gemeinsames Interesse. Wir können das Wort Kirche in einem sehr allgemeinen Sinne verwenden. Zum Beispiel, wenn wir sprechen über der Trennung zwischen Kirche und Staat. Das Wort Staat steht in diesem Fall für alle Formen und Ebenen der Regierung. Während das Wort Kirche für alle religiösen Organisationen steht. Manchmal auch Nichtchristen wie Islam und Juden eingeschlossen. So ein sehr allgemeines Gebrauch von das Wort Kirche. Menschen benutzen das Wort Kirche auch, wenn sie das sehr allgemein gebrauchen, wenn sie sagen, die Kirche gehört der Vergangenheit zu. Christen sprechen manchmal von der Kirche in einem sehr allgemeinen Sinn, wenn sie denken an alle Gläubigen jeden Alters, an die unsichtbare Kirche. Menschen benutzen das Wort Kirche auch oft in Verbindung mit einem Gebäude. Die meisten Ortskirchen wollen ein eigenes Kirchengebäude haben, eine eigene Kirche. Für sie weist das Begriff Kirche auf etwas auf Beton, Stahl, Holz und Glas hin. Das Wort Kirche wird auch verwendet, wenn wir von Konfessionen sprechen. Es gibt verschiedene Kirchen. Katholische Kirche, evangelische Kirche, verschiedene andere protestantische Kirchen, Pfingstkirchen, Zeugen Jehovas und so weiter. Ich benutze das Wort Kirche manchmal, wenn ich von der Organisation spreche, die jahrzehntelang mein Arbeitgeber war. Ich habe für die Kirche gearbeitet, sage ich denn. Jetzt, wo ich in Rente bin, bekomme ich meine Pension von der Kirche. Der Kirche fragt immer noch wieder bestimmte Dinge, mich zu tun. Die Kirche organisiert im nächsten Sommer eine Generalkonferenz. So verwenden wir das Wort Kirche. Aber schließlich kann das Wort Kirche auf eine Ortsgemeinde besichten. Die Kirche in Frankfurt, die Kirche in Brüssel, die Kirche in Amsterdam, die Kirche in Stuttgart. Und wenn ich sehe, ich gehe zur Kirche, meine ich normalerweise, ich gehe nach einer Versammlung, die sich trifft an einem bestimmten Ort. Und all diese Verwendungen sind legitim. Sie sind Teil unserer Sprache, aber sie vermitteln nicht in jeder Hinsicht die Bedeutung des Neuen Testaments. Im Neuen Testament finden wir das Wort Ekklesia und viele Worte sind davon abgeleitet. Kirche auf Deutsch, Église, Französisch, Ecclesia, Kirche, Kirche, Kerk. Sie sind alle auf das griechische Wort Ekklesia aufgeleitet. In der Bibel wird das Wort Kirche, das Wort Ekklesia, niemals für Gebäude, für eine Konfession oder Organisation verwendet. Es hat niemals auch einen vagen, allgemeinen Sinn. Das Griechische, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die in den Tagen Jesu verwendet wurde, würde das Wort Ekklesia als Übersetzung für eines hebräischen Wort Kahal verwendet, das Versammlung, Versammlung des Volkes bedeutet. Das Wort Ekklesia hat eine sehr konkrete Bedeutung. Es leitet sich von zwei griechischen Worten. Ek, das meint aus, und kalio, was meint anrufen. Also Ekklesia bedeutet diejenigen, die gerufen worden. Sie sind gerufen aus der Welt. Das Wort bezieht sich normalerweise auf lokale Gemeinschaften von Gläubigen. Paulus schreibt an die Gemeinde, die Ekklesia in Rom, in Korinth, Ephesus oder an Kirchen in einer Region, die Galater. Aber es ist immer lokal oder regional. Die Ekklesia im Neuen Testament ist nicht in erster Linie Organisation, Konfession. Das mag wichtig sein, aber zweitrangig. Das Schwerpunkt liegt immer auf den Menschen. Kirche, Ekklesia, das sind Gläubige, die durch die Taufe im Herrn Jesus vereint sind und jetzt zusammen ein Körper von Gläubigen in einer bestimmten Region und an einem bestimmten Ort bilden. Die Kirche also sind Menschen, die zusammengehören, die Jesus Christus als ihren Herrn haben und dienen. Gläubigen weltweit, in Europa, in Deutschland, aber vor allem hier heute, an diesem Ort, hier in Stuttgart, sind wir im biblischen Sinn die Kirche. Die Bibel verwendet viele verschiedene Metaphern, um die Kirche zu beschreiben. Paul Minyar, einer amerikanischer Professor des Neuen Testaments, liest het in zijn bekende boek Images of the Church of the New Testament 96 verschillende metaforen voor die kerk af, die in de Bijbel verwendet werden. Einige van deze 96 beelden werden nu eenmaal of enige malen erwähnt. Maar einige van ihnen zijn bekend, wie die familie of de kerk als een festung, een herde of een armee, die in vele christelijke bewegingen übliche broeder- en schwesterterminologie is natuurlijk basiert op de familienmetafor. Zo zum Beispiel auch, die we vinden in de Hebräerbrief 2,11. Die verschillende biblische metaforen die aspecten der Kirche beschreiben, geben ons entscheidende Einsichten. Aber wir müssen ihre Grenzen verkennen. Sie bieten keine analytische Beschreibung, bei der jeden Element des Bildes auch auf die Kirche angewendet werden kann. Sie sind eher Schlagworte, Impressionen vielleicht, die sich konzentrieren auf einen bestimmten Aspekt oder nur auf einige Merkmale eines bestimmten Phänomens. Die verschiedenen Bilder betonen einen oder mehrere bestimmte Aspekte. Und gemeinsam helfen sie uns, das Gesamtbild zu erfassen. Eine bekannte Metapher ist der Armee. Die Metapher der Armee ist eng mit der erweiterten Bildsprache des spirituellen Lebens als Kampf gegen dämonische Mächte verbunden, die mit geeigneten spirituellen Waffen bekämpft werden müssen. Die Heilsarmee hat dieses Bild als wesentlichen Teil ihrer Identität aufgegriffen. Aber diese Metapher mag vielleicht im heutigen Klima des Denkens weniger geeignet sein. Eine weitere wichtige Metapher für die Kirche ist ein Gebäude, die Tempel Gottes. Das alttestamentliche Heiligtum war der Ort, an dem Gott lebte, das heißt, wo er seine Gegenwart auf ganz besondere Weise manifestierte. Während wir noch auf dieser Erde bleiben, ist die Gemeinde in dieser Weise der heiligen Tempel des Herrn. Gottes Volk, die Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, sind auf dem Fundament des Apostel und Propheten gebaut, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm wird die ganze Bau zusammengehalten und wächst sich zu einem heiligen Tempel in Herrn. Mit anderer, aber ähnlichen Worten wird es zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also die Gläubigen sind die lebendigen Steine eines geistigen Haus. Das sind alle Bibeltexte, die bekannt sein. Die Metapher der Kirche als Braut Christi konzentriert sich auf einen anderen Aspekt der Kirche. Reinheit, Loyalität, Intimität und Liebe. Das heißt, auf die engstmögliche Beziehung. Christus selbst hat dieses Bild mehrmals benutzt. In seinen Gleichnissen präsentierte Jesus zum Beispiel seine Wiederkunft als das Kommen des Bräutigams. Und er sprach auf von der zukünftigen Hochzeit. Die Metapher als der Kirche als Braut Christi ist ein kraftvolles Bild. Es bekräftigt nachdrücklich die größtmögliche Einheit zwischen Christus als Haupt der Kirche und der Kirche als seine Braut. Eine der häufigsten Metaphern ist die Kirche als Körper, als Leib. Ihr kennt immer das Kapitel 1 Korintherbrief, Kapitel 12. In die meiste Fällen wird dieser Ausdruck speziell auf die Ortskirche als das Leib Christi an diesen bestimmten Ort hin. Der Körper ist eine Einheit, obwohl er aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Einige Teile scheinen eine wichtige Rolle zu spielen als andere. Kein Teil sollte sich über seine Rolle beklagen, denn Gott hat die Körperteile so eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Einheit, nicht primär in organisatorischer Sinne, sondern vor allem geht es um eine geistige Einheit. Es ist jedoch am deutlichsten eine Einheit in der Vielfalt. Die neutestamentliche Kirche zeigt eine große Vielfalt. Die Mitglieder haben viele verschiedene kulturelle Hintergründe. Ein besonderer Unterschied war der zwischen Christen mit jüdischem Hintergrund, die mit vielen jüdischen Praktiken fortführten, und Christen mit heidnischer Hintergrund, die nicht an diesen jüdischen Praktiken teilnahmen. Die Kirche ist auch eine Familie. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder als Brüder und Schwestern. In dieser Familie geben und erfahren wir über Unterstützung. Wir tun gerne Dinge zusammen. Richard Rice, ein prominenter Theologe, der an der Loma Linda University arbeitet, schrieb ein bedeutendes Buch. Der Titel lautet Believing, Behaving, Belonging. Gibt es auch auf Deutsch? Oder? Also das bedeutet Glauben, sich benehmen und gehören. Er erklärt die bedeutenden Veränderungen, die sich ergeben haben. Frühere Generationen schlossen sich der Kirche an, nachdem sie eine Reihe von Überzeugungen angenommen hatten. Sie würden dann ihr Verhältnis ändern und allmählich das Gefühl der Zugehörigkeit bekommen. Es könnte lange dauern, bis sie in ihrem neuen christlichen Zuhause wirklich wohlgefühlt haben. Aber die Dinge haben sich geändert, sagt Richard Rice. Insbesondere in der westlichen Welt. Die meisten Menschen, die sich nun unserer Kirche anschließen, durchlaufen einen langen Prozess. Ein Zugehörigkeitsgefühl ist jedoch ein Ausgangspunkt. Sie fragen sich, ist das eine Gruppe von Menschen, mit denen ich mich wohlfühle? Ist das ein Ort, an dem ich sein kann, wer ich bin? Ist das ein Ort, wo ich willkommen bin, auch mit meinen Fragen? Und wenn man dieses Zugehörigkeitsgefühl hat, wächst die Interesse zu wissen, woran diese Gruppe von Menschen glaubt. Und hat man mehr Interesse an die Dinge, die sie auch praktizieren. Also, es war Believing, Behaving, Belonging. Glauben, sich benehmen, gehören. Und Richard Reister, das war einmal. Nun ist es mehr gehören, sich benehmen, glauben. Manche Menschen argumentieren, dass sie an Gott glauben können, ohne einer Gemeinschaft anzuhören. Aber ich glaube, das ist nicht so. Gott gab uns die Gemeinde, weil er wusste, dass wir eine Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen eine spirituelle Familie. Wenn wir getauft werden, werden wir in den Leib Christi getauft. Wir schließen uns denen an, die sein Körper sind. die Gottes Familie sind. Adventisten fanden es immer schwierig, ihre Beziehung zu anderen Glaubensgemeinschaften zu definieren. Es war oft uns gegen sie. Wir sagten, wir sind Gottes letztes Gemeinde auf Erden. Die anderen, ja, das ist klar, die sind Babylon. Diese anderen müssen Babylon verlassen und sich an der Adventgemeinde anschließen. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Vergangenheit andere Konfessionen uns gegenüber oft nicht sehr nett waren. Wir werden oft als unterchristliche Sekte gesehen. Aber die Welt hat sich doch geändert. Unsere Gesellschaft ist weitgehend nicht christlich geworden. Andere Christen sollten nicht länger als unsere Feinde angesehen werden, sondern als unsere Verbündeten. Die Frage ist also, wie verhalten wir uns zu anderen? Gibt es eine große Kluft zwischen uns und anderen Kirchen? Stehen wir noch immer im Gegensatz zueinander? Ja, ist es klar, dass es Unterschiede gibt. Und das soll so sein. Aber können wir eine Glaubensgemeinschaft inmitten anderer Glaubensgemeinschaften sein? Können wir erkennen, dass wir sehr viel mit anderen gemeinsam haben? Können wir unsere spezifischen Schwerpunkte attraktiv und überzeugend darstellen? Ich sage das nochmal, können wir unsere speziellen Schwerpunkte attraktiv und überzeugend darstellen? Sind wir bereit, zusammenzuarbeiten, wo wir das können, um das Evangelium zu predigen, an der Gesellschaft und der Gesellschaft zu dienen? Wir haben heute Nachmittag nicht die Zeit, uns eingehender mit diesem Thema unsere Beziehungen zu anderen Kirchen zu befassen. Aber wir können auch nur wenig Zeit für unseren nächsten Punkt aufwenden. Die Frage, wie speziell sind wir? Sind wir die Gemeinde der Übrigen, die kleine Gruppe, die am Ende von Gott gerettet und mitgenommen wird? Dr. Hartlapp wird auch noch darüber sprechen. Ich möchte nur sagen, dass Angel Rodriguez, ein ehemaliger Direktor des Institute für biblische Forschung, BRI, an die Generalkonferenz, 6 verschiedene Meinungen identifizierte über die Identität der Übrigen in unserem adventistischen Denken. Diese reichen von einer sehr weiten bis einer sehr engen Interpretation. Erstens gibt es die traditionelle Position. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist Gottes übrige Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist unsere traditionelle Position. Aber das Begriff ist auch erweitert bei vielen, um sowohl Adventisten als Nicht-Adventisten einzuschließen. An die andere Seite sind da Leute, die sagen, dass die Übrigen sind eine kleine Gruppe, die sich in der Adventistischen Kirche befindet. Eine kleine Minderheit von Gläubigen unter uns. Es gibt auch die Meinung, dass die Übrigen die unsichtbare Menge von Leuten sind und dass das Begriff einschließt, alle Gläubigen in jener religiösen Struktur, die entschlossen sind, Gott treu zu bleiben. Rodriguez, er sagte auch, es gibt Leute in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, die sagen, die Übrigen, das ist noch immer in der Zukunft und es ist unmöglich, dass eine Kirche bereits sich selbst als die übrigen identifiziert. Und dann gibt es schließlich noch solche, die sagen, das Konzept der übrigen ist in erster Linie soziologisch zu verstehen. Es sind diejenigen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt einsetzen. Es scheint mir, dass wir sehr zurückhaltend sein mussten, die übrigen einfach zu reduzieren zur Adventisten oder zu einer erwählten Gruppe innerhalb der adventistischen Kirche. Ich halte mich für ein Siebenten-Tags-Adventisten-Christen. Was bedeutet, ich bin zuerst ein Christ und zweitens ein Adventist. Ich bin völlig einverstanden mit diesen Worten in dem Buch Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine. Dahin sagte es, Siebenten-Tags-Adventisten glauben fest daran, dass Gott in jeder Kirche einen kostbaren Rest, eine Vielzahl von ernsthaften und aufrichtigen Gläubigen hat, inklusiv in die römisch-katholischen Gemeinden, die nach all dem Licht leben, das Gott ihnen gegeben hat. Und weiter sagt es, wir glauben, dass sie die übrigen schließlich jeder wahre und treue Nachfolger Christi gehören wird. Konzentrieren wir uns vorerst auf die wichtigste Frage. Es ist nicht die Frage, wer genau zu den übrigen gehören wird, aber die Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir gehören zu denen, die der übrigen ausmachen werden. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen weiteren wichtigen Aspekt erwähnen, die Organisation der Kirche. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie unsere Kirche organisiert ist, in vieler Hinsicht stark von unserem historischen Hintergrund und der amerikanischen Kultur hinein beeinflusst wird. Die Tatsache, dass wir ein System haben, in dem der Präsident der Generalkonferenz sehr viel Macht hat, ist darauf zurückzuführen. Dass wir ein amerikanisches Präsidentensystem in vielerlei Hinsicht in unsere Gemeinde widerspiegeln. Als unsere Gemeinde gegründet wurde und zu wachsen begann, nahmen wir ein Organisationssystem an, das eine Mischung war aus verschiedenen Traditionen. Unser hierarchisches System mit seinen verschiedenen Ebenen der kirchlichen Führung ähnelt in vieler Hinsicht dem der römisch-katholischen Kirche. Wir haben viele Elemente aus dem presbyterianischen System übernommen und insbesondere an die methodistischen Kirchen entlehnt. Die Art und Weise, wie sich unsere kirchliche Organisation entwickelt hatte, hatte wenig mit theologischen Reflexion zu tun, sondern vor allem damit, nach pragmatischen Lösungen zu suchen und andere Systeme zu kopieren. Dahin ist die Art und Weise, wie wir organisiert sind, nur sehr ist in der Art und Weise, wie wir organisiert sind, nur sehr wenig heilig. Und wir sollten uns frei fühlen, Änderungen vorzunehmen und uns anzupassen, wenn das erforderlich ist. Auf jeden Fall, es gibt viel zu viel Top-Down-Führung. Das Neue Testament erkennt zweifellos an, dass es Leiter in die Kirche gibt, die bestimmte Verantwortlichkeiten haben, Apostel, Prediger, Älteste und Diakone. Aber die Grundlage war, ist und sollte bleiben, das neutestamentliche Fundament des Priestertums aller Gläubigen, jeder mit seinen eigenen geistlichen Gaben, aber alle gleich vor Gott. Danke.